Dieser Podcast wird unterstützt von Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die USA wählen einen neuen Präsidenten. Die eigentliche Wahl findet zwar erst im Herbst statt, aber schon jetzt hat das Rennen um den Sitz im Weißen Haus begonnen. Am morgigen Super Tuesday finden bei den Republikanern Vorwahlen in 14 Bundesstaaten statt, bei den Demokraten sogar in 17. Wie wichtig sind diese Vorwahlen und wie geht es danach weiter? Meine Kollegin Antonia Raut hat nachgefragt, wie denn das Wahlsystem in den USA eigentlich funktioniert und wann der nächste US-Präsident tatsächlich feststeht.
Manuel Escher, du berichtest für den Standard über die Wahlen, die in den USA anstehen. Jetzt findet die eigentliche Präsidentschaftswahl erst im Herbst statt, aber irgendwie liest man schon in den letzten Wochen immer wieder von Wahlergebnissen. Was ist da los?
Das liegt daran, dass jetzt die Zeit der Vorwahlen in den beiden großen Parteien und auch in den kleineren Parteien begonnen hat und dass über die nächsten Monate eigentlich, also bis Anfang Juni, die Wählerinnen und Wähler oder Anhängerinnen und Anhänger der jeweiligen Parteien darüber entscheiden, welche Person für ihre Partei, für die Präsidentschaft unter anderem kandidieren soll.
Vorwahlen, große Parteien, kleine Parteien, wir sind schon mittendrin. Fangen wir diesmal aber ganz von vorne an. Wann finden nun denn konkret die großen Wahlen statt und wer oder was wird dabei eigentlich gewählt?
Die großen Wahlen in den USA finden, so wie das traditionell und auch gesetzlich vorgesehen ist, am ersten Dienstag nach dem 1. November statt. Das ist eine alte Regelung, die ein paar komplizierte Gründe hat. Aber wichtig zu wissen ist, dass es in diesem Jahr auf den 5. November fallen wird. Dann werden einerseits die Abgeordneten zum Abgeordnetenhaus neu gewählt, und zwar alle. Außerdem werden insgesamt 35 Sitze im Senat neu vergeben. Das liegt daran, dass 33 Sitze regulär neu vergeben werden, also ein Drittel des 100-köpfigen Senats. Und zwei weitere Posten über die vergangenen zwei Jahre frei geworden sind, die ebenfalls neu zu besetzen sind. Und außerdem ist natürlich die Präsidentschaftswahl. Und es sind auch einige Wahlen in den einzelnen Bundesstaaten auf Bundesstaatsebene, die auch von Bedeutung sind, aber die wahrscheinlich hier in Europa nicht die größte Beachtung finden werden.
Das heißt, wir müssen aufpassen, es sind also nicht nur die Präsidentschaftswahlen, sondern da wird gleich ein ganzer Haufen verschiedener Funktionen und Besetzungen gewählt. Was steht denn dann eigentlich konkret auf dem Wahlzettel? Wird dafür Personen abgestimmt?
Grundsätzlich ist es so, dass es ein Persönlichkeitswahlrecht gibt in den USA. Also es werden einzelne Menschen gewählt und nicht so wie bei uns Parteilisten. Also es geht darum, Posten mit Personen zu besetzen. Aber es ist doch wieder ein bisschen komplizierter. Also wenn man sich diese Wahlzettel ansieht, die den Menschen in den USA vorgelegt werden, dann fällt auf, dass das eine sehr, sehr große Liste ist mit vielen einzelnen Wahlen. In einigen Bundesstaaten ist es so, dass man trotzdem nur ein Kreuz machen muss, wenn man die Kandidaten einer einzelnen Partei unterstützen kann. Also dann gibt es oben 4 oder 5 Parteien, je nachdem, wie viele das dann jeweils sind. Und man kann ankreuzen, für alle folgenden Entscheidungen wähle ich den Republikaner oder den Demokraten oder den Libertären. Oder man macht es einzeln, so wie die allermeisten Wählerinnen und Wähler in den USA das machen, und entscheidet sich für jeden Posten, der ausgeschrieben ist, eben vom Präsidenten bis zum Müllbeauftragten für den jeweiligen Wahlbezirk, für jene Person, die einen am meisten überzeugt hat. Und dann sind eben 15, 20 Kreuze auszufüllen auf diesem Zettel, wenn man an allen Wahlen teilnimmt, was natürlich auch keine Pflicht ist.
Heißt das dann im Wahlkampf auch, dass es mehr darum geht, wenn man da jetzt zum Beispiel kandidieren würde, sich als Person für dieses Amt zu bewerben, als dass man jetzt für seine Partei die Werbetrommel rühren würde?
Ja, das sollte man meinen, und so war es auch in den USA sehr lange, eher zumindest. Aber es ist natürlich in der Praxis so, dass die Menschen schon auch nicht über jedes von den einzelnen 15 bis 20 Rennen, über die sie zu entscheiden haben, genau Bescheid wissen. Und dass sie ihre Entscheidungen schon von ideologischen Punkten abhängig machen. Also letztendlich entscheidet dann doch wieder das Parteikürzel, das neben dem Namen auf den meisten Stimmzetteln dabei steht. Und das ist auch etwas, was sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt hat. Also wer einen Kandidaten bei der Präsidentschaft einer bestimmten Partei wählt. Ein Paradebeispiel ist Donald Trump. Der wird auch unter den anderen Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Wahlzettel sehr wahrscheinlich dann in dem Fall die Republikaner ankreuzen.
Dann schauen wir uns jetzt aber mal an, wer denn eigentlich jetzt bei diesen Vorwahlen überhaupt mal antreten darf. Wie ist es denn? In Österreich gibt es ja Regeln, dass man zum Beispiel über 35 sein muss, um für die Bundespräsidentschaftswahl zu kandidieren. Gibt es das in den USA auch? Also wenn man sich die beiden Kandidaten, die im Moment die Medien dominieren, anschaut, könnte man ja fast meinen, das Mindestalter ist 70 oder so.
Ja, das ist diesmal eine ziemliche Ausnahmesituation. Tatsächlich ist es eher selten, dass Kandidaten für das Präsidentenamt in den USA so alt sind. Es gibt überhaupt nur 4 Stück, die zum Ende ihrer Präsidentschaft über 70 waren bzw. sein werden. Joe Biden ist einer davon, der andere war Donald Trump nach seiner ersten Amtszeit. Die anderen beiden waren Ronald Reagan und Präsident Eisenhower in den 50er Jahren. Fast alle waren jünger. Was die Voraussetzungen betrifft, gibt es aber tatsächlich ein Alterslimit, nämlich genauso wie in Österreich 35 Jahre. Außerdem muss man von Geburt an US-Bürger oder Bürgerin sein, wobei da auch wieder ein bisschen umstritten ist, wie genau dieser Passus zu verstehen ist. Darüber hinaus muss man auch in den vergangenen 14 Jahren in den USA gewohnt haben und man darf auch nicht bereits 2 Amtszeiten als Präsident hinter sich haben.
Ist denn das Ergebnis dieser Vorwahlen dann eigentlich bindend?
Das Ergebnis ist im allerweitesten Sinne bindend. Also es werden bei den Vorwahlen Delegierte für die jeweiligen Parteitage in den einzelnen Bundesstaaten vergeben. Also jeder Bundesstaat stellt eine gewisse Anzahl, abhängig von der jeweiligen Bevölkerungszahl, an Delegierten zur Verfügung und die wählen dann am Parteitag, der in beiden Parteien im August stattfindet, den Kandidaten oder die Kandidatin für das Präsidentenamt. Und die sind, und zwar ist das etwas, was in den vergangenen Jahren noch stärker geworden ist, in ihrem Urteil nicht frei, sondern die müssen, nicht alle, gibt immer Ausnahmen, aber fast alle dann sich für die Kandidatin oder den Kandidaten entscheiden, der ihren Bundesstaat gewonnen hat. Und da kommt man ziemlich schwer raus. Wie gesagt, mit einigen Ausnahmen. Wenn ein Kandidat zum Beispiel verzichtet, sind seine Stimmen wieder frei und diese Stimmen können dann zum Beispiel auch nach Gutdünken der Delegierten vergeben werden.
Dann haben wir jetzt die beiden Kandidaten, die wohl am wahrscheinlichsten um die Präsidentschaft rittern, eh schon angesprochen. Joe Biden, amtierender US-Präsident, und Donald Trump, sein Vorgänger im Amt. Die treten für die Demokraten und die Republikaner an, die beiden US-amerikanischen Parteien. Sind es aber eigentlich die einzigen, die es da gibt? Du hast jetzt schon andere Parteien angesprochen. Stehen die da auch noch zur Wahl?
Die stehen also wiederum nicht die Parteien, sondern ihre Kandidatinnen und Kandidaten stehen tatsächlich zur Wahl und haben in der Geschichte auch schon ein paar Mal eine nicht ganz unentscheidende Rolle gespielt. Das bekannteste Beispiel ist der damals für die Grüne Partei der USA angetretene Kandidat Rob Nader, der im Jahr 2000 eine relativ überschaubare Anzahl an Stimmen für die Präsidentschaftswahl in Florida bekommen hat. Aber die Wahl ist damals zwischen Al Gore und George W. Bush so knapp ausgegangen, dass diese Zahl an Stimmen locker gereicht hätte dafür, dass Gore Bush noch überholen hätte können. Das hat man Nader auch sehr lange zum Vorwurf gemacht, dass er damit die Präsidentschaft von Bush ermöglicht hat. Und auch in diesem Jahr könnte das Ganze eine Rolle spielen. Der Sohn des in den späten 60er Jahren ermordeten ehemaligen US-Justizministers Robert F. Kennedy, der auch so heißt, Robert F. Kennedy Jr., will nämlich diesmal für die Libertäre Partei in den USA antreten. Und wegen seines Namens und weil Kennedy ja stark mit den Demokraten verbunden ist, wird ihm zugetraut, dass er doch einige Prozent an Stimmen von vor allem Demokraten, die mit Biden unzufrieden sind, abschöpfen könnte. Und das könnte Biden womöglich in einigen entscheidenden Bundesstaaten sehr, sehr wichtige Stimmen kosten.
Trotzdem ist es ja aus österreichischer Perspektive schon bemerkenswert, dass ein politisches System so von 2 Parteien dominiert wird. Warum ist das eigentlich so?
Naja, das hat wieder doch mit dem Persönlichkeitswahlrecht und vor allem mit dem Mehrheitswahlrecht zu tun. Also es laufen die Wahlentscheidungen meistens auf ein Rennen zwischen 2 Personen heraus, weil ja die Person, die die meisten Stimmen bekommt, alles abräumt. Und aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich mit einer Gruppe zu verbünden, die verspricht, dass sie einem möglichst viele Stimmen gibt. Also wenn es 5 Kandidaten gibt und alle rittern um die 18 bis 22%, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn einer von denen aussteigt und ein anderer plötzlich von ideologisch ähnlich ausgerichteten Leuten einen Pool von 40% an Stimmen. Und deswegen läuft es darauf hinaus, dass meistens zwei übrig bleiben, die dann eben um den Sieg ringen.
Wir werden jetzt gleich noch etwas ausführlicher dann über die Präsidentschaftswahl sprechen. Aber du hast schon erwähnt, dass auch der Kongress gewählt wird. Wie wichtig ist denn dieses Ergebnis mal für die zukünftige Regierung in den USA?
Für die Regierung im Sinne der Exekutive ist es nicht bedeutend. Der Präsident wird gewählt und entscheidet. Der Kongress kann allerdings über die Zusammensetzung der Regierung insofern befinden, also Ministerernennungen zustimmen muss, also der Senat genau genommen muss das machen. Aber für den Präsidenten ist es ein sehr großer Nachteil, wenn er beide oder auch nur eine Kammer des Kongresses gegen sich hat. Das muss Joe Biden gerade erleben, der gegen das Repräsentantenhaus regieren muss sozusagen und kaum eines seiner Gesetze durchbringen kann, weil natürlich die Republikaner, die dort knapp aber doch die Mehrheit haben, versuchen ihm seine gesamten Projekte nicht durchgehen zu lassen und ihn vor den Wahlen sehr schwach aussehen zu lassen.
Das hat man jetzt zum Beispiel gerade bei den Ukraine-Hilfen gesehen, richtig?
So ist es. Kiew ist in dieser Hinsicht auch ein mögliches Opfer des US-Wahlkampfs in diesem Jahr und dieser Machtspaltung.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Manuel, du hast schon vorher gesagt, am 5. November ist es dann also soweit. Wer ist denn dann eigentlich aller wahlberechtigt?
Grundsätzlich sind alle Bürgerinnen und Bürger der USA über 18 Jahre wahlberechtigt. Allerdings ist es notwendig, weil es in den USA nicht so wie bei uns Meldeämter und Meldezettel und überhaupt Meldungen von Personen gibt, dass sich Menschen zusätzlich für die Wahl registrieren. Dafür sind die Bundesstaaten zuständig und das funktioniert sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesstaaten. Es gibt einige, wo man automatisch registriert wird für die Wahl, zum Beispiel wenn man irgendwie sonst mit Ämtern zu tun hat, einen Führerschein beantragt oder einen Pass oder auch nur eine Sozialversicherungsnummer sich irgendwo eintragen lässt oder abholt. Es gibt andere, in denen das ein ziemlich schwieriger Prozess ist. Und das hat in den vergangenen Jahren auch für einige Kontroversen gesorgt, weil vor allem die Demokraten sich durch eine höhere Registrierung Vorteile versprechen und die Republikaner im Gegenteil Nachteile. Das liegt daran, dass tendenziell die Wählerschaft der Demokraten sozial weniger gut gestellt ist und daher weniger oft Berührungspunkte mit Ämtern hat, zum Beispiel. Oder auch sich schwerer tut dabei, herauszufinden, wie man sich registrieren kann, schwerer die Zeit aufbringt, so eine Registrierung durchzuführen und so weiter. Da gab es sehr, sehr viele Kampagnen in den vergangenen Jahren, um diese Leute trotzdem irgendwie zur Registrierung zu bewegen. Die haben einigen Erfolg gehabt, muss man einerseits sagen, und andererseits aber auch dafür gesorgt, dass vor allem die Republikaner sich zunehmend in die Richtung entwickelt haben, sehr restriktiv mit dem Wahlrecht und der Registrierung umzugehen, was für die gesamte Demokratie wahrscheinlich eher ein Nachteil ist.
Also Sie versuchen, Menschen nicht unbedingt zu motivieren oder die Prozesse nicht unbedingt zu vereinfachen, weil es für Sie ein Nachteil wäre, wenn sich mehr Menschen registrieren lassen?
Genau, so ist es. Man geht davon aus, dass es für die Republikaner sinnvoll ist, wenn vor allem bestimmte Gruppen an Wählerinnen und Wählern, da geht es natürlich auch stark um schwarze Wählerinnen und Wähler in Bundesstaaten im Süden der USA, wenn sich die nicht registrieren und nicht zur Wahl gehen, weil die zu den Demokraten stark geneigt haben in den vergangenen Jahren, laut Umfragen nun etwas weniger, aber doch immer noch sehr demokratisch wählen und wählen würden.
Also schon der Vorlauf zur Wahl ist auf jeden Fall ziemlich komplex. Wenn dann aber an einem Tag im November 50 Bundesstaaten abstimmen, wie geht es dann weiter, wenn da alle Wahllokale geschlossen haben?
Dann wird zunächst mal ausgezählt, so wie bei uns, wobei sehr schnell auffällt, Menschen, die an Wahlen zum Beispiel in Österreich gewöhnt sind, dass das mit der Auszählung etwas chaotischer zum Teil abläuft als bei uns, etwas länger dauert und dass es auch anders als bei uns keine vernünftigen Hochrechnungen gibt, sondern höchstens sehr unverlässliche Exit-Polls. Wenn es knapp ist, kann es daher eine ganze Zeit dauern, bis man wissen kann, welcher der Kandidatinnen oder Kandidaten einen Bundesstaat gewonnen hat. Anschließend werden diese Ergebnisse dann beglaubigt. Das obliegt auch immer noch den einzelnen Bundesstaaten. Und dann geht es in Richtung des Wahlleute-Kollegs, das dann den Präsidenten oder die Präsidentin wählt.
Und dann ist es ja aber auch so, dass unterschiedliche Staaten unterschiedlich viele dieser Wahlleute haben und damit auch wieder unterschiedlich viel Einfluss, richtig?
Das ist genau richtig. Also es werden den einzelnen Staaten je nach ihrer Einwohnerzahl eine bestimmte Anzahl an Wahlleuten zugeteilt, wobei das nicht ganz streng nach dem Verhältnis funktioniert. Also es gibt einige Bundesstaaten mit sehr wenigen Einwohnerinnen und Einwohnern, die im Verhältnis etwas begünstigt sind. Auch das hilft nebenbei gesagt den Republikanern, weil das eher ländlich orientierte Bundesstaaten sind, die dazu neigen, konservativ zu wählen. Aber im Wesentlichen ist es so und dann gibt es eben Wahlleute, eine bestimmte Anzahl pro Bundesstaat, die abstimmen. Insgesamt gibt es 538 Stimmen. Für eine Mehrheit braucht eine Kandidatin oder ein Kandidat also 270 dieser Wahlleute Stimmen.
Und wenn dann eine bestimmte Anzahl an Staaten feststeht, dann ist die Wahl quasi entschieden.
Wenn diese 270 Stimmen oder in der Praxis sind es fast immer mehr, dann tatsächlich vergeben sind, dann steht zumindest auf dem Papier und fürs Erste der Sieger oder die Siegerin der Präsidentschaftswahl fest.
Du hast vorher schon angesprochen, es gibt so gewisse Fixstarter. Also bei manchen Staaten weiß man einfach, die sind fast immer red oder blue, also republikanisch oder demokratisch. Was sind denn dann aber diese Swing States, von denen immer wieder die Rede ist?
Die Swing States, das sind jene Staaten, in denen man vermutet, dass das Ergebnis sehr knapp ausgehen wird. Welche genau das sind, das ändert sich über die Zeit ein wenig. Lange Zeit hat zum Beispiel das sehr bevölkerungsreiche und daher für die Vergabe von Wahlleuten sehr wichtige Florida eine wichtige Rolle gespielt. Das hat bei den letzten paar Wahlen allerdings zunehmend konservativ und zunehmend vor allem auch für Donald Trump gestimmt, weshalb sich die Demokraten da mittlerweile weniger stark um die Wählerinnen und Wähler bemüht haben, zuletzt zumindest. Wie es in diesem Jahr aussehen wird, bleibt abzuwarten. Dafür sind andere Staaten wichtig geworden, zum Beispiel direkt nördlich von Florida, Georgia, das fast immer streng republikanisch war in den vergangenen Jahren, hat 2020 auf einmal knapp aber doch für Joe Biden gestimmt und dort erhofft man sich auch in diesem Jahr bei den Demokraten, dass das wieder eine Möglichkeit sein könnte, einen Staat zu gewinnen. Auch deswegen, weil man die beiden Senatssitze in der Zwischenzeit auch gewinnen konnte, also wenn man von einer gewissen Grundunterstützung ausgehen kann. Dann sind es Staaten im mittleren Westen der USA, Michigan, Wisconsin, wo auch die Demokraten mittlerweile darum kämpfen müssen, sie zu gewinnen. Die haben lange als verlässlich blaue, also demokratische Staaten gegolten. Auch für Pennsylvania, das ziemlich bevölkerungsreich ist, gilt das. Neue Hoffnungsgebiete für die Demokraten sind hingegen einige Staaten im Südwesten der USA, Arizona zum Beispiel, das sehr lange konservativ war als bei der letzten Wahl, dazugekommen. Und das sind diese Staaten, in denen dann auch die Mehrheit der Werbegelder ausgegeben wird. Und das sind die etwas bemitleidenswerten Bewohnerinnen und Bewohner dieser Staaten, die dann monatelang meistens sehr negative Wahlkampagnen im Fernsehen, in E-Mails oder auch in Roboteranrufen über sich ergehen lassen müssen. Währenddessen in anderen Bundesstaaten Menschen fast gar nichts von der Wahl mitbekommen, wenn sie nicht wollen.
Wenn das dann geschafft ist, wenn die Wahl ausgezählt ist, die Wahlleute wissen, wie ihre Staaten abgestimmt haben, steht dann eigentlich der neue Präsident direkt fest? Oder wie läuft das restliche Jahr dann noch ab?
Bis zum Jahr 2020 ist man davon ausgegangen, dass die Wahl damit geschlagen ist und der neue Präsident damit weitgehend feststeht. Eine Ausnahme war die Wahl im Jahr 2000, die ich vorher schon kurz angesprochen habe, weil die Auszählung in Florida, wie gesagt, sehr knapp war, recht lange gedauert hat und daher auch kein sofortiges Ergebnis festgestanden ist und auch einige Gerichtsprozesse stattgefunden haben um dieses Thema. Anders war es eben im Jahr 2020, als Donald Trump seine Niederlage, die eigentlich am Wahltag oder zumindest kurz danach schon recht deutlich absehbar war, nicht eingestehen wollte und daher alle möglichen Wege versucht hat, um das Wahlergebnis noch im Nachhinein umzudrehen. Da gab es zum Beispiel den Versuch, bestimmte Bundesstaaten daran zu hindern, ihre Wahlleute dann auch so, wie es dem Wahlergebnis entspricht, zu entsenden. Es ist nämlich so, dass am zweiten Mittwoch im Dezember die Wahlleute erst zusammentreten und dann erst offiziell das Ergebnis der Präsidentschaftswahl feststellen. Und dass es nicht ganz sicher ist oder zumindest von Seiten Donald Trumps bestritten wurde, dass die Bundesstaaten da an das Wahlergebnis, so wie es feststeht, gebunden sind. Das ist also ein möglicher Punkt, wo sich auch in diesem Jahr, wenn es knapp sein sollte, die Gemüter wieder erhitzen könnten und wo streng gesagt Gefahr für die Demokratie bestehen kann. Dann, und das war ein Punkt, der 2021 tatsächlich sehr gefährlich war, tritt am 6. Jänner der Kongress zusammen, um dieses Wahlergebnis, so wie es die Wahlleute festgestellt haben, zu beglaubigen. Auch da ist per Gesetz eigentlich der Kongress daran gebunden, das zu tun, was die Bundesstaaten machen und auch der Vizepräsident, der dafür eingeladen wird und für diese Sitzung zuständig ist. Aber auch das hat Donald Trump bestritten, dass das so ist, weil er ja von einer gefälschten Wahl spricht. Und das war die Ereigniskette, die damals zum Sturm auf das Kapitol und den versuchten Putsch seiner rechtsradikalen Anhänger geführt hat. Auch da, wenn es knapp wird, könnte auch im Jahr 2025 wieder Gefahr drohen. Und schließlich ist die Angelobung des Präsidenten oder der Präsidentin dann am 20. Jänner.
Das heißt, dann wissen wir auch wirklich fix, wer der nächste US-Präsident ist.
Dann spätestens, wenn der Amtseid abgelegt ist, wissen wir, wer der nächste Präsident ist oder weiterhin Präsident ist.
Manuel Escher, vielen Dank für diesen Überblick über dieses doch recht komplizierte Wahlsystem.
Sehr gern.
Bei uns geht es jetzt gleich noch mit den wichtigsten Meldungen des Tages weiter. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber jetzt schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung wissen. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruits, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruits jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruits.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch kurz in den USA. Bei den Vorwahlen der Republikaner hat am Sonntag erstmals Nikki Haley gewonnen. In der Hauptstadt Washington setzte sich Haley mit 63% der Stimmen gegen Ex-Präsident Donald Trump durch. Dieses Ergebnis gilt jedoch mehr als symbolisch, da Washington als Hochburg der Demokraten bekannt ist. Trump hatte zuvor alle bisherigen 7 Vorwahlen gewonnen. Und er wird morgen Dienstag auch in Colorado antreten dürfen. Aufgrund seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol wollten ja mehrere Staaten Trump nicht zu den Wahlen zulassen. Dazu gehörte auch Colorado. Der Supreme Court hat nun aber entschieden, Trump muss zugelassen werden. Die Details dazu lesen Sie auf der Standard.at. Zweitens, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass Russland heimlich ein Gespräch deutscher Bundeswehroffiziere mitgehört und aufgezeichnet hat, wird nun befürchtet, dass auch weitere vertrauliche Gespräche abgehört wurden. Die besagte Unterhaltung dürfte über die Kommunikations- und Kollaborationssoftware WebEx stattgefunden haben. Derzeit wird noch untersucht, warum Sicherheitssysteme, die solche solche Pannen eigentlich verhindern sollten, nicht entsprechend eingesetzt wurden. Im abgefangenen Gespräch ging es um mögliche Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper Taurus im Fall einer Lieferung an die Ukraine. Drittens. Wir kommen nach Österreich. Die HPV-Impfung soll hierzulande bis zum 30. Lebensjahr kostenlos werden. Derzeit steht die Impfung gegen humane Papillomaviren, die vor allem Gebärmutterhalskrebs auslösen können, bis zum 21. Lebensjahr gratis zur Verfügung. Dass dieses Alter nun angehoben werden soll, das gab Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen am Montag bekannt. Derzeit liegt dafür erst einmal eine Absichtserklärung vor. Außerdem soll das Ganze nur befristet bis Ende 2025 gelten. Ein Beschluss dazu soll im April fallen. Wir haben hier im Podcast schon einmal darüber gesprochen, wie gefährlich HPV-Viren sind und warum eine solche Impfung nicht nur für Frauen relevant ist. Die Folge können Sie gerne nachhören. Und noch eine kurze Nachricht zum Schluss. Der Ferrari von Ex-Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger ist wieder aufgetaucht. Vor rund 29 Jahren wurde der Sportwagen gestohlen. Jetzt haben ihn britische Ermittler wiedergefunden. Das Auto ist immerhin 400.000 Euro wert. Alle Details zu diesem spannenden Kriminalfall lesen Sie auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie der Podcast-Redaktion noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am einfachsten mit einem Abo. Alle Infos dazu gibt's auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge hat außerdem Antonia Rautz mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Manche lieben es, sich mit Finanzmärkten und Investmententscheidungen zu beschäftigen. Für alle, die ihre Zeit lieber anders verbringen, gibt es Fruitz, Österreichs digitale Vermögensverwaltung. Wir erstellen dein individuelles Portfolio, managen es aktiv nach deinen Bedürfnissen und sind persönlich für dich da, online oder vor Ort in Wien. Mit dem Gutscheincode Thema des Tages kannst du Fruitz jetzt gebührenfrei kennenlernen auf www.fruitz.io. Anlagen sind mit Risiken verbunden.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.